Ich lese uns den Predigttext des ersten Korintherbrief, Kapitel 5. Ihr seid eingeladen zu hören oder auch direkt mitzulesen. 1. Korinther 5, 1 bis 13 ist abgedruckt in den Handzetteln. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die auch unter den Nationen nicht genannt wird, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr tut euch groß, anstatt dass ihr betrübt wäret, damit der, der diese Tat getan hat, aus eurer Mitte ausgeschlossen wird? Obwohl ich dem Leib nach zwar anwesend bin, bin ich doch dem Geist nach gegenwärtig und habe schon, als sei ich gegenwärtig, über den, der das so getan hat, das Urteil gefällt. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr versammelt seid mit meinem Geist, mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus, einen solchen dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Leibes, damit der Geist am Tag des Herrn Jesus gerettet wird. Eure Prahlerei ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Tag durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr schon ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm, Christus, ist für uns geopfert worden. Darum lasst uns das Fest nicht im alten Sauerteig feiern, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich habe euch im Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Das beziehe ich gar nicht auf die Unzüchtigen dieser Welt oder auf die Habsüchtigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Nun aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemandem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ein Unzüchtiger, ein Habsüchtiger, ein Götzendiener, ein Lästerer, ein Trunkenbold oder ein Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr auch nicht essen. Weshalb sollte ich auch die beurteilen, die draußen sind? Zieht ihr die nicht zur Rechenschaft, die drinnen sind? Gott aber wird die, die draußen sind, beurteilen. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte. Worte des lebendigen Gottes. Danke sei dir, o Herr.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Klaus Hickel, ich bin der Pastor des Deutschen Gottesdienstes. Und ihr habt es schon gemerkt, jetzt wo wir nach einer längeren Pause zum ersten Korintherbrief zurückkehren, ja, da sind wir direkt zu einem Abschnitt gekommen, der es in sich hat. Es geht um Gemeindeputz, ein Bild aus Vers 7, wenn ihr dort kurz nachschauen wollt, wo der Aufruf da ist, den alten Sauerteig auszufegen, das Haus auszufegen. Und etwas weniger euphemistisch geht es um einen Mann, der aufgrund seines Lebensstils aus der Gemeinde ausgeschlossen werden muss. Es geht also um ein heißes Eisen und so viel vorab. Wir brauchen heute etwas Geduld, um den Text richtig zu verstehen. Wir dürfen, denke ich, auch von vornherein dankbar sein, dass es sich nicht um eine Sache handelt, mit der wir uns hier unmittelbar konfrontiert sehen würden. Und eine Sache will ich noch sagen, es hat seine Probleme, wenn man Schritt für Schritt durch die Bibel hindurchgeht, denn dann wird man auch mit solchen Texten konfrontiert und muss sie predigen. Man kann nicht nur darüber predigen, was einem selbst vielleicht am ehesten passen würde. Noch als letzte Ankündigung, heute Abend im Abendgottesdienst geht es um ein verwandtes Thema aus dem 2. Korintherbrief. Dort geht es um die Rückkehr eines solchen, der ausgeschlossen wurde. Also könnt ihr gerne noch im Anschluss an das Abendessen zum Abendgottesdienst da bleiben. Wir haben das selbst nicht so geplant, aber manchmal fügt Gott die Dinge eben so aus Gründen, die wir nicht oder noch nicht kennen. Aber nun zum Text. Auch wenn dieser Abschnitt nicht ganz einfach ist, dann und das gleich aus mehreren Gründen, dann ist das Anliegen von Paulus doch relativ leicht zu verstehen. Er nimmt einen konkreten Fall von Sünde in der christlichen Gemeinde in Korinth zum Anlass und beginnt mit der Aufforderung, dass er sagt, seid nicht gleichgültig angesichts von sündhaftem Verhalten. Das ist mein erster Punkt. Seid nicht gleichgültig über Sünde in eurer Mitte. Den konkreten Anlass für diesen Aufruf benennt Paulus in Vers 1 so, dass offenbar ein Christ aus der Kirchengemeinde in Korinth ein Verhältnis mit der Frau seines Vaters hat. Viel mehr wissen wir nicht über diese Situation. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob der Mann noch lebt, der Vater, oder ob die Frau und er sich getrennt haben oder nicht. Man kann sich, denke ich, ziemlich sicher sein, dass es sich nicht um die Mutter des Mannes handelt, sonst würde Paulus sie hier anders bezeichnen. Doch so wie Paulus seine Worte wählt, sind die beiden nicht verheiratet, sondern haben ein sexuelles Verhältnis außerhalb der Ehe. Das steckt hinter dem etwas sperrigen Begriff zugegebenermaßen der Unzucht, der hier in Vers 2 und in 1 und auch im fortlaufenden Text genannt wird. Hinter dem Begriff Unzucht steckt das griechische Wort Porneia, also was wir zum Beispiel von Pornografie her kennen. Und Porneia umfasst alle sexuellen Handlungen außerhalb einer Ehe, zwischen einem Mann und einer Frau. Ja? Also der Begriff drückt das biblische Verständnis aus, dass Sex aus Gottes Perspektiven wird tatsächlich einen legitimen Rahmen hat, und das ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Kein anderer Kontext ist für Sex zugelassen aus Gottes Perspektive. Das klingt vielleicht im 21. Jahrhundert furchtbar peinlich und borniert, und vielleicht stimmen manche von uns mit dieser engen Definition gar nicht überein. Viele Veränderungen in unserer Gesellschaft haben über die letzten Jahrzehnte dafür gesorgt, dass der biblische Maßstab nicht mehr unbedingt als ethische Norm in unserer Gesellschaft gilt. Und wenn man sich das überlegt, ist das vielleicht auch gar nicht schlecht. Denn es ist vielleicht auch ein Schritt für viele Menschen zu mehr Ehrlichkeit und weniger Heuchelei. Und vielleicht gibt es uns als christliche Gemeinde eine Gelegenheit, Unterschiede zu zeigen zwischen unserer Auffassung und der weltlichen Auffassung. Man sollte jedenfalls nicht den Fehler begehen, zu denken, dass sich Gottes Maßstab geändert hat. Und man sollte sich auch nicht der Illusion hingeben, dass man diese vermeintliche Freiheit irgendwie mit seinem Christsein in Einklang bringen könnte. Ich sage vermeintliche Freiheit, weil man sich in einer sexuellen Beziehung, also ich meine heutzutage die Freiheit, die wir in dieser Gesellschaft haben, weil man sich eben in einer sexuellen Beziehung sehr verwundbar macht, wenn diese nicht einem bedingungslosen Ja wie in der Ehe zueinander folgt. Ja, Sex außerhalb der Ehe ist aus einem guten Grund von Gott nicht erlaubt, weil es Menschen verwundbar macht und den Menschen Schaden zufügt, Leid zufügt. Also christliche und weltliche Vorstellungen stehen hier sehr klar im Widerspruch zueinander. Und auch Paulus geht hier in Vers 1 implizit davon aus, dass die nichtchristlichen Heiden seiner Zeit ein sehr viel liberaleres Verständnis von legitimer Sexualität haben als Christen. Und an der Stelle kristallisiert sich für Paulus auch die besondere Ernsthaftigkeit des Problems hier in Korinth, denn selbst die Nichtchristen damals in Korinth mit ihrer erheblich größeren sexuellen Freizügigkeit würden ein solches Verhältnis, wie in der Gemeinde dort toleriert wird, als völlig unakzeptabel empfinden. Und angesichts dessen hört man hier das Entsetzen in den Worten von Paulus, wenn er sagt, und ihr tut euch groß, anstatt dass ihr betrübt werdet. Ja, Paulus kritisiert die Gemeinde scharf für ihre Haltung. Sie tun sich groß, das heißt, bestenfalls stehen sie dem Ganzen gleichgültig gegenüber und inszenieren sich dabei nur noch als erfolgreiche Gemeinschaft. Aber schlimmstenfalls betrachten sie ihre Toleranz und Weltoffenheit in diesem Fall sogar als Grund für Stolz und für ihr Rühmen. Schaut mal, was wir alles erlauben. Klar ist, aus Gleichgültigkeit oder gar Stolz wird nicht das Handeln motiviert, das Paulus hier fordert, und das ist mein zweiter Punkt. Zweiter Punkt lautet, tretet dieser Sünde in der Gemeinde entschlossen entgegen. Und das sehen wir in den Versen 3 bis 5. Also Paulus fordert ein entschiedenes Vorgehen der Gemeinde in Vers 2, zu dem wir gleich kommen. Was Paulus hier sagt, bedeutet, dass uns das Leben anderer Christen, vor allem aus unserer eigenen Gemeinde, nicht egal sein kann. Man muss Acht haben aufeinander. Aber genauso bedeutet dieses Vorgehen auch, dass wir selbst uns nicht von anderen abschotten sollten, so wie uns der Individualismus zum Beispiel lehrt. Was Paulus hier sagt, ist, dass das Verhalten des Einzelnen in der Gemeinde alle etwas angeht. Das Verhalten des Einzelnen in der Gemeinde geht alle etwas an. Und das kommt vielleicht auf den ersten Blick etwas unerwartet. Wenn man sich allerdings überlegt, wie es in anderen Gemeinschaften gehandhabt wird, dann ist diese Einstellung tatsächlich sehr weit verbreitet. Zum Beispiel, so gut wie alle Parteien, Unternehmen und Vereine haben einen gewissen Verhaltenskodex, an den sich die Mitglieder oder bei einer Firma Angestellte mehr oder weniger konsequent zu halten haben. Der Verhaltenskodex kann dazu führen, dass jemand aus einer Firma entlassen wird oder aus einem Verein, einem Verein nicht mehr angehören kann. Der Verhaltenskodex einer christlichen Gemeinde ist durch Gottes Wort gegeben. Ja, die Bibel ist die Offenbarung Gottes für seinen Willen und bewusste und mutwillige Verstöße dagegen können von der Gemeinde nicht gleichgültig hingenommen werden, ohne dass die Gemeinde damit sagen würde, was Gott sagt, ist uns egal. Bevor wir denken, dass es Paulus hier nur um sexuelle Unmoral geht, möchte ich klarstellen, dass Paulus hier nur den konkreten Fall verwendet, um allgemein über den Umgang mit Sünde in der christlichen Gemeinde zu sprechen. Das sehen wir, wenn wir uns Vers 11 anschauen, wo wir unter anderem erfahren, dass Paulus schon einen Brief vor dem ersten Korintherbrief an die Korinther geschrieben hat, die Gemeinde dort. Und er sagt, nun aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemandem zu schaffen haben, der sich Bruder oder Schwester, also im christlichen Sinne, nennen lässt und gleichzeitig ein Unzüchtiger, ein Habsüchtiger, ein Götzendiener, ein Lästerer oder auch Verleumder, könnte man sagen, ein Trunkenbold oder ein Räuber, und da könnte man vielleicht auch übersetzen, Betrüger, ist mit einem solchen, sollt ihr auch nicht essen. Also er sagt, für Christen ist es maßgeblich, dass sie auch so leben, wie es ihnen die Bibel vorgibt. Und vielleicht, wenn du diese Liste hier hörst, dann atmest du vielleicht erleichtert auf. Wir hatten gerade Church Lunch und vielleicht hast du mit jemandem gegessen, und du bist jetzt erleichtert, dass keiner, mit denen du gegessen hast, diese Liste, also irgendwas in dieser Liste abhakt. Aber Paulus geht es hier natürlich nicht um eine vollständige Liste oder einen Sündenkatalog und alles drüber hinaus zählt nicht. Also Paulus sagt nicht, berauben darfst du zwar niemanden, aber verschlagen darfst du sie schon. So meint er das nicht. Sondern es geht ihm allgemein um den Umgang mit Menschen, die sich im christlichen Sinn Bruder oder Schwester nennen, die also Christus bekennen, die sich aber weigern, nach Gottes Verhaltenskodex zu leben, so wie er in der Bibel vorliegt. Es geht also um viel mehr als um Sexualität. Manchmal werden Christen beschuldigt, dass sie viel zu große Betonung auf Sexualmoral legen, und vielleicht tun wir das auch manchmal. Aber hier in dieser Liste, wenn wir uns das nochmal anschauen, da macht Paulus keinen Unterschied zwischen Unzucht und Habsucht. Also ein Geiziger und ein sexuell Unzüchtiger, da macht Paulus keinen Unterschied. Ein Götzendiener, es wird in einem Atemzug mit einem Lästerer gemeint, also jemand, der andere verleumdet. Und Alkohol wird hier genannt, also der Trunkenbold und die, also und Räuber und Betrüger. Also hier geht es um Sex, um Geld, um Drogen, um Rufschädigung. Und Paulus meint natürlich insgesamt einen Lebensstil, der gegen Gottes Willen gerichtet ist. Wie hört sich das für euch an? Es hört sich vielleicht wie eine gesetzliche Liste an, und die vielleicht auf uns lastet. Aber dabei sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass Paulus schon weiß, dass niemand vollkommen ist. Sowohl Christen als auch Nichtchristen haben das gemeinsam. Wir alle leben öfter nicht gegen Gottes, in Einklang mit Gottes Willen. Also es geht ihm hier auch nicht um das Vergehen von Christen, die ernsthaft bemüht sind, nach Gottes Willen zu leben und dabei auch mal Fehltritte verbuchen müssen. Sondern es geht ihm um den bewussten und mutwilligen Bruch mit den Maßstäben Gottes in der Bibel. Dem soll die Gemeinde entschlossen entgegentreten. Wenn wir uns als nächstes die Reaktion der Gemeinde anschauen, wie soll die aussehen? Das ist unser nächster Punkt, also die Reaktion der Gemeinde. Es ist klar, in Vers 2, dort fordert Paulus schon am Ende den Ausschluss aus der Mitte der Gemeinde. In Vers 11 ruft er auch wiederum auf, dass die Gemeinde ein deutliches und sichtbares Signal sendet. Keine Tischgemeinschaft, habt nichts mit ihm zu schaffen, also wiederum das Thema Ausschluss. Und in Vers 13 wird Paulus dann noch einmal sehr deutlich, wenn er fordert, entfernt den Bösen aus eurer Mitte. Konfrontierende Worte. Und wir müssen uns natürlich getrennt noch anschauen, was das für uns heute bedeutet. Wir wollen wir wollen das Wort ernst nehmen, das hier gesagt wird, und in unseren Kontext übertragen. Vielleicht sollten wir noch einen Punkt hier festhalten, nämlich dass einerseits Paulus hier keine Kompromisse zulässt, aber gleichzeitig unterscheidet zwischen denen, die sich zu Christus bekennen, und Nichtchristen, die nicht zur Gemeinde gehören. Also das verdeutlicht er in den Versen 9 und 10, wo es heißt: Das beziehe ich gar nicht auf die Unzüchtigen dieser Welt, Vers 10, oder auf die Habsüchtigen oder Räuber oder Götzendiener dieser Welt, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Also Paulus sagt ja, in dieser Welt mangelt es nicht an Sünde und Sündern, aber in Vers 12 stellt er dann auch gleich klar, dass es nicht Aufgabe der Gemeinde ist, die draußen zu verurteilen. Sondern in Vers 13, dort heißt es, Gott aber wird die, die draußen sind, beurteilen. Also mit anderen Worten, alle, die draußen sind und nicht der Gemeinde angehören, weil sie nicht an Jesus glauben, die haben ein viel größeres Problem. Sie müssen eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen. Und das heißt, wir sollten sie nicht verurteilen, wir sollten keine Hürden in den Weg legen, damit Menschen nicht zur Gemeinde kommen. Gleichzeitig möchten wir aber, dass die Menschen, die sich verbindlich zu Christus bekennen, sich auch zu den Maßstäben von Christus bekennen. Ich kann mir vorstellen, dass das für manche ein neuer Gedanke ist, Gemeindeausschluss. Und ich kann mir vorstellen, dass er viele Fragen aufwirft, grundlegende Fragen, zum Beispiel, ob man das überhaupt darf. Und gleichzeitig aber auch praktische Fragen. Wie soll das eigentlich funktionieren? Braucht eine Gemeinde einen Türsteher, der ausgeschlossen abweist? Und was würde jemanden davon abhalten, dann einfach in die nächste Gemeinde zu gehen? Was also würde man mit einem Ausschluss erreichen? In den Versen 4 und 5 werden einige dieser Fragen zumindest teilweise beantwortet. Schauen wir uns dazu die Bedeutung und das Ziel eines Gemeindeausschlusses an. Also das ist der nächste Punkt. Schauen wir uns die Bedeutung an, wenn wir uns Vers 3 und 4 dazu anschauen. Vers 3 und 4 heißt es, obwohl ich dem Leib nach zwar abwesend bin, bin ich doch dem Geist nach gegenwärtig und habe schon, als sei ich gegenwärtig, über den, der das so getan hat, das Urteil gefällt. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr versammelt seid mit meinem Geist, mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus einen solchen dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Leibes, damit der Geist am Tag des Herrn Jesus gerettet wird. Also wir erkennen hier eine geistliche Tragweite. Und die Betonung von Paulus liegt in den Versen 3 und 4 auf drei Punkten. Erstens betont Paulus seine Anwesenheit im Geist. Und wie muss man sich das vorstellen? Na, wir sollten diese Anwesenheit nicht so verstehen, dass er mit einem geistigen Auge magisch auf alles blickt, was in der Gemeinde so vor sich geht, sonst hätten ihm nicht erst andere von der Situation in Korinth berichten müssen, sondern wir verstehen es am besten so, dass die Anwesenheit vom Apostel Paulus durch seine Worte gegeben sind. Er schreibt hier und seine Worte tragen seinen Geist in sich. Ja? Und damit auch seine apostolische Autorität. Und das gilt nicht nur damals in Korinth, sondern auch heute. Hier haben wir seine Worte vor uns, die kommen mit der apostolischen Autorität. Und wo sein Wort gegenwärtig ist, da ist sein Geist gegenwärtig. Zweitens, Paulus als Apostel, Stellvertreter von Jesus Christus. Und das heißt, er fällt dieses Urteil, das er hier ausdrückt, nicht in seinem eigenen Namen, sondern, so wie es hier in Vers 4 steht, im Namen, das heißt mit der Autorität von Jesus Christus. Und das tun wir doch heutzutage auch noch im Gericht, oder? Wenn der Richter das Urteil verkündigt, sagt er, im Namen des Volkes. Oder ist das nur ein Klischee oder stimmt das? Kann das jemand bestätigen? Ich war noch nie bei einer Urteilsverkündigung. Aber so sollten wir das dort auch verstehen in Vers 4, wo es heißt, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also mit seiner Autorität wird dieses Urteil verkündigt. Dritter Punkt. Darauf will ich nur kurz hinweisen, dass Paulus in Vers 4 noch einmal ganz bewusst darauf hinweist, dass die Gemeinde in der Kraft des Herrn Jesus Christus versammelt ist. Ja, also hier geht es noch einmal um die Kraft des Herrn Jesus Christus. Also wenn wir diese drei Punkte zusammennehmen, dann bedeutet dieser Ausschluss nicht nur eine Entscheidung der Gemeinde, die ohne weitere Bedeutung oder Konsequenzen bleiben würde, sondern vorausgesetzt, dass die Sachlage stimmt, hat diese Entscheidung gravierende geistliche Konsequenzen für den Ausgeschlossenen. Denn Jesus Christus ist der Herr über die Gemeinde und er trägt die Entscheidung mit, die die Gemeinde hier ausdrückt, aufgrund des Wortes. Ja, und das heißt, diese Entscheidung, sofern sie richtig ist, wird auch vor Gott Bestand haben. Das heißt, es ist eine Entscheidung mit Tragweite. Und diese Tragweite wird auch am Anfang von Vers 5 noch einmal besonders deutlich, wo es heißt, wo Paulus die Gemeinde auffordert, einen solchen dem Satan zu übergeben. Das ist wieder so ein Ausdruck, wo man denkt, meine Güte, was bedeutet das denn? Ich weiß nicht, was dir dabei durch den Kopf geht, aber deshalb will ich nur noch einmal klarstellen, dass Paulus hier nur noch einmal die Realität ausdrückt, die ein Gemeindeausschluss bedeutet. Lass mich das verdeutlichen, indem wir uns einen Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 13, nachlesen. Ich habe hier eine andere Übersetzung als ihr, aber ich denke, es wird wahrscheinlich relativ gut passen. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Dort beschreibt Paulus, was Gott vollbringt, wenn ein Mensch die umgekehrte Richtung geht. Also wenn er durch den Glauben an Jesus Christus errettet wird und in die Gemeinde dazustößt. Und dort heißt es, er hat uns, also alle, die gerettet sind, aus der Macht der Finsternis errettet, und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Das geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Er wird aus dem Reich der Finsternis oder aus der Macht des Satans in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Das ist der Unterschied zwischen Gemeinde, wo wir unter dem Segen und Schutz Gottes stehen, und den Menschen draußen, die nicht an Gott glauben, die nicht den Schutz von Jesus Christus in Anspruch nehmen können. Und wenn du jemand bist, der noch nicht an Jesus Christus glaubt, dann hoffe ich, dass du über diese Realität nachdenkst und dass du zum Schluss kommst, dass du den Schutz Gottes brauchst, der dir nur in der Gemeinde, nur durch den Glauben an Jesus Christus gewährt wird. Und dazu kommen wir gleich nochmal zurück. Also der Transfer, den Paulus im Kolosserbrief hier beschreibt in das Reich Gottes, das ist ein Transfer mit ewigen Konsequenzen, der zum ewigen Leben führt. Und die Gemeinde ist die Gemeinschaft aller, die im Reich von Jesus Christus in dieser Hoffnung leben. Also wenn du an Jesus glaubst, dann hast du Zuversicht auf ewiges Leben. Geistliche und körperliche Heilung kann stattfinden, weil der Heilige Geist in dir wohnt und Gott wirkt in dir. Du stehst im Licht von Gottes Segen und wirst nicht länger bedrückt von der Macht der Finsternis. Und wenn wir uns bewusst machen, was Gott uns schenkt in der Gemeinde, dann wird, denke ich, auch klar, dass ein Ausschluss aus der Gemeinde diesen Transfer, dieses Versetzen mit allen seinen geistlichen Privilegien, was der bedeutet. Alle diese Privilegien werden rückgängig gemacht. Und wenn wir uns das überlegen, dann wird uns bestimmt auch bewusst, dass man einen Gemeindeausschluss also nicht leichtfertig vornehmen kann. Weil die Gemeinde erstens mit der Autorität von Jesus Christus handelt und sie nicht missbrauchen darf. Und zweitens aber auch wegen der geistlichen Tragweite dieser Entscheidung sehr, sehr vorsichtig vorgehen muss. Ein unrechtmäßiger Ausschluss hat dementsprechend auch nicht die Konsequenzen, von denen wir gerade gesprochen haben, aber er wird viel Leid zufügen, viel Schmerz verursachen. So viel also zur Bedeutung und vor allem der geistlichen Tragweite eines Gemeindeausschlusses. Schauen wir uns nun anhand von Vers 5 an, welches Ziel ein Gemeindeausschluss verfolgt. Das Ziel ist unser nächster Punkt. Dort heißt es in Vers 5, dort geht es um zwei Aussagen in 1. Korinther 5, Vers 5. Das heißt, einen solchen dem Satan zu übergeben, erstens zum Verderben des Leibes, das müssen wir uns anschauen, und zweitens, damit der Geist an dem Tag des Herrn Jesus Christus gerettet wird. Ja? Also schauen wir uns zuerst an, was Paulus meint mit dem Verderben des Leibes. Manche haben in der Vergangenheit diese Aussage so missverstanden, als ob Paulus hier von der Todesstrafe reden würde. Ja, das Verderben des Leibes hört sich fast so an. Aber das kann ja nicht gemeint sein. Und warum? Erinnern wir uns noch einmal an Vers 11. Dort heißt es, mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Also Tischgemeinschaft hat man im Normalfall nur mit Lebenden. Ja, also das kann schon mal nicht gemeint sein. Worum geht es also? Paulus unterscheidet hier zwischen dem menschlichen Leib einerseits und den sündhaften Trieben, die damit verbunden sind, andererseits. Das sieht man im griechischen Original daran, dass er hier nicht das Wort für Körper gebraucht, das wäre Soma, wie in psychosomatisch, Soma, wie in Vers 3 zum Beispiel, wo Paulus von seiner eigenen körperlichen Abwesenheit spricht, sondern er benutzt das Wort Sarx, griechisches Wort, das für das sündhafte menschliche Verlangen steht, für Begierden und das in anderen Bibelübersetzungen auch hier oft mit Fleisch übersetzt wird. Ja? Also Soma und Körper auf der einen Seite, Sarx und Fleisch, also sündhafte Verlangen auf der anderen Seite. Und diese beiden sind natürlich untrennbar miteinander verbunden in unserer Erfahrung. Nicht alle menschlichen Verlangen sind natürlich schlecht. Viele drücken eine Sehnsucht nach etwas Gutem aus. Aber bekannterweise bringt auch unsere körperliche Existenz körperliche Verlangen mit sich. die uns auch zu unmoralischem Verhalten führen können. Das haben wir bestimmt alle schon hier oder da verspürt. Es geht hier nicht um zu viel Schokolade, sondern es geht um Unzucht, um Habsucht, um diese Dinge, die hier genannt werden und eben auch andere. Paulus geht es hier darum, wenn er vom Verderben dieser Triebe spricht, dass der Ausschluss aus der Gemeinde in der Hoffnung geschieht, dass dort draußen dem Mann der Appetit an diesen Trieben vergeht und er vielleicht so wieder zur Vernunft kommt und zurück in die Gemeinde kommt. Und das scheint irgendwie konkret mit der Übergabe an Satan zusammenzuhängen, vielleicht dadurch, dass man die Segnungen in der Gemeinde, die Gemeinschaft und den Schutz und den Segen Gottes nicht mehr verspürt. Und man muss natürlich auch davon ausgehen, dass jemand, der draußen ist und der so ausgeschlossen wurde, dass dessen Gebete nicht mehr unbedingt gehört werden. Ja, er steht nicht mehr unter dem Schutz Gottes, weil er sich bewusst davon abgewandt hat. Ja? Also keine einfache Stelle, aber das Verderben des Leibes oder des Fleisches ist eng mit dieser zweiten Aussage hier verbunden, nämlich damit der Geist, also gemeint ist der Geist der betroffenen Person, damit der Geist an dem Tag des Herrn Jesus Christus gerettet wird. Ja, hierum geht es. Das Ziel ist die Errettung dessen, der ausgeschlossen wurde. Also der Tag hier, an dem Tag des Herrn Jesus Christus, bezieht sich auf die Zukunft, wenn alle Menschen vor Jesus Christus Rechenschaft über ihr Leben ablegen werden müssen. Und Paulus möchte, dass der momentan in sündhaftem Verhalten gefangen ist, durch den Ausschluss sich davon abkehrt, damit er an jenem zukünftigen Tag nicht als ein Außenstehender verurteilt wird, sondern gerettet wird. Ja, das Prinzip dahinter lautet, wer sich nach außen hin als Christ bezeichnet, der darf seine Triebe nicht auf sündhafte Weise ausleben. Wer sich nicht von ihnen abkehrt, der muss sich Sorgen machen über sein Heil, ob er ausgeschlossen wird oder nicht. Der Ausschluss ist nur ein Signal, ein Warnschuss, wenn man so will, dass an jemanden, wenn du so weiterlebst, dann musst du dir Gedanken über deine Errettung machen. Ja, es ist ein Ausdruck der Liebe der Gemeinde, nicht der Strenge und der Gesetzlichkeit. Verbunden mit der Hoffnung, also ist dieser Ausschluss der Hoffnung auf Umkehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist kein einfaches Thema. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es dem geht, der ausgeschlossen wird. Jetzt müssen wir uns noch aus den Versen 6 bis 8 anschauen, wie es denn da um die Gemeinde steht. Also Paulus hat die Motivation, den Ausgeschlossenen wieder zurückzubringen, aber es geht ihm auch um die Gesundheit der Gemeinde. Und diese nächsten Verse, 6 bis 8, kann man auch mit dem Aufruf betiteln, werdet, was ihr schon seid. Werdet, was ihr schon seid. Das ist der nächste Punkt. Wenn wir das kurz durchlesen, dort heißt es, eure Prahlerei ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Also dieses Bild, Brotteig, und es gibt ein wenig Sauerteig, der einen Teig, der nicht durchsäuert ist, dann nach und nach durchsäuern wird. Und er sagt, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr schon ungesäuert seid. Also werdet, was ihr seid, so kommt das hier vor. Denn auch unser Passahlamm Christus ist für uns geopfert worden. Darum lasst uns das Fest nicht im alten Sauerteig feiern, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Also Paulus will, dass die Gemeinde sich ein Brotteig beim jüdischen Passafest vorstellt. Und vielleicht als Hintergrund, mit dem Passafest feiern die Juden den Auszug ihres Volkes aus Ägypten, einen Auszug, den Gott dadurch ermöglicht hat, dass die Israeliten ein Passahlamm schlachteten und sein Blut an die Türpfosten ihres Hauses strichen. Durch das Blut des Lammes wurden die, die drinnen waren, verschont vor dem Gericht Gottes über die Ägypter. Und die draußen aber nicht, also wieder draußen und drinnen. Drinnen ist man verschont, draußen nicht, durch das Blut des Lammes. Darauf kann ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht weiter eingehen. Und es geht Paulus hier auch vor allem darum, was nach dem Opfer des Passahlamms vor sich geht. Denn hier sagt er, danach wurde eine Woche lang nur ungesäuertes Brot gegessen. Sprich, es ist Brot ohne Hefe, und um das Brot ungesäuert zu bewahren, mussten sie das ganze Haus von allen Sauerteigresten reinigen und so auch symbolisch das, wovon sie sich bis jetzt ernährt haben, hinter sich lassen. Das Alte soll wegbleiben und das Neue soll angenommen werden. Sie sollen ein neuer Teig werden. Und falls ihr jetzt nicht genau wisst, was er damit sagen möchte, das ist gut verständlich, denn Paulus vergleicht hier die christliche Gemeinde mit drei Elementen aus dem Passafest. Also nämlich erstens vergleicht er sie mit denen, die das Fest feiern in Vers 8. Zweitens vergleicht er sie aber auch mit dem Haus, das ausgefegt werden soll. Und drittens, also das ist die Parallele zum Ausschluss des Mannes, und dann drittens vergleicht er die Gemeinde mit dem ungesäuerten Brotteig, und damit bezieht er sich auf die Reinheit der Gemeinde, über die die Gemeinde Acht haben soll. Also auf drei Weisen stellt Paulus hier vor, dass die Gemeinde auf die Reinheit, auf ihre innere Reinheit Acht haben soll. So, wo sind wir? Paulus will, dass Christen, so wie sie den alten Teig hinter sich lassen, im Exodus, also im Auszug aus Ägypten, dass sie ihre alten Triebe hinter sich lassen. Diese alten Triebe in Vers 8, die bringen nur Bosheit und Schlechtigkeit, und stattdessen sollen sie den neuen Teig werden, der sie schon sind, heißt es hier, der Lauterkeit und Wahrheit zum Ausdruck bringt. Ja, und die Gemeinde steht dabei in der Verantwortung, dass sie Reinheit gewährleistet. Das hört sich, kann sich natürlich so anhören, als sei man jetzt dadurch errettet, dass die Gemeinde Reinheit gewährleistet. Und das kann sich sehr streng und gesetzlich anhören, und es kann eine Belastung für Christen werden. Und Paulus als ehemaliger Pharisäer kennt das nur zu gut. Und deshalb gleicht er diese Forderung dadurch aus, dass er klar macht, dass sie schon der neue Teig sind. Ja, dass Jesus sie schon neu erschaffen hat und dass sie nur dazu aufgerufen sind, das sozusagen anzunehmen und so zu werden, wie sie eigentlich schon sind. Ja, das Evangelium von Jesus ist ein Evangelium der Gnade. Es ist ein Geschenk, dass wir ein neuer Teig sind. Und wir sollen nur Acht geben, dass er eben rein ist und bleibt. Wie können wir das Ganze heute umsetzen? Diese Aufforderung, rein zu bleiben, diese Aufforderung, den alten Sauerteig auszufegen. Es ist relativ klar, dass auch wir aufgerufen sind, zu werden, was wir schon sind. Und das beginnt mit jedem Einzelnen unter uns, dass wir aufpassen, dass wir nicht so handeln wie der Mann. Also dass wir uns nicht wie der Mann hartnäckig weigern, nach Gottes Willen zu leben. Wer das tut, der ist in der Position des Mannes und befindet sich in Gefahr. Sein größtes Problem ist nicht der Gemeindeausschluss, sondern wovor mit diesem Ausschluss gewarnt wird, dass er sich selbst aus der Gemeinde Gottes ausschließt. Es geht also um den Einzelnen hier, um den Aufruf zur Umkehr, um die Warnung. Aber gleichzeitig hat auch die Gemeinde eine doppelte Verantwortung. Es geht um die Reinheit der Gemeinde und es geht um die Verantwortung der Gemeinde, den Einzelnen zur Umkehr zu bewegen. Also sprich, nicht zu handeln wäre nicht liebevoll. Wenn man gleichgültig der Sünde gegenüber bleiben würde, dann würde man den Einzelnen in Gefahr bringen. Wie man dabei vorgeht, das überlasse ich Martin, der, glaube ich, in einigen Monaten über Matthäus 18 predigen wird. Und dort beschreibt Jesus selbst mehrere Stufen, wie die Gemeinde mit jemandem umgehen soll, der sich hartnäckig und wiederholt weigert, sündhaftes Verhalten zu ändern. Und ich will deshalb an dieser Stelle auch gar nicht länger darauf eingehen, sondern nur darauf hinweisen, dass auch bei Jesus der letzte Schritt im Gemeindeausschluss besteht. Also Paulus und Jesus sind sich einig, dass die, die in Sünde verharren, irgendwann mit diesem Ausschluss konfrontiert werden müssen. Soweit die Theorie. Man muss aber auch sagen, dass das in unserer Zeit ziemlich schwierig geworden ist. Damals in Korinth gab es eine Gemeinde und der ausgeschlossen war, konnte nicht einfach zur nächsten Gemeinde gehen. Wie gehen wir also heute damit um, wenn jemand einfach zur nächsten Gemeinde gehen kann, die dann letztlich dem Mann bestätigt, dass es okay ist, wie er lebt? Genauso schwierig ist die Frage, ob man jemandem überhaupt den Gottesdienstbesuch verbieten sollte, wenn er dort doch Gottes Wort hört und wenn er dadurch doch zur Umkehr auch ermutigt wird. In der Vergangenheit gab es bei uns in der LEC selten, sehr selten, ernstere Fälle. Wir sind dabei nicht so vorgegangen, dass wir jemanden aus der Gemeinde ausgeschlossen haben, wohl aber, dass wir ihn vom Abendmahl ausgeschlossen haben. Und damit drücken wir letztlich das Gleiche aus, dass jemand, der nicht am Leib des Herrn Jesus Christus teilhat, also den er ist, auch ein Problem mit dem Leib Christi im geistlichen Sinne, also der Gemeinde, hat. Aber ich möchte dabei auch betonen, dass bei einer solchen Maßnahme, also die niemandem leicht fällt, dass es immer darum gehen muss, den anderen zur Umkehr zu bewegen. Ja, es geht darum, dass diese Menschen erkennen, dass sie sich in Gefahr befinden. Es geht aber auch darum zu signalisieren, dass die Gemeinde sich dieses Verhalten nicht leisten kann, weil sie in Lauterkeit, in Wahrheit, weil sie den Charakter Gottes widerspiegeln will, muss, aufgerufen ist dazu. Ja? Und wenn die Gemeinde deshalb hartnäckige Sünde zulässt, dann trifft seine Aussage über Gott. Und das kann nicht sein. Am Ende will ich euch aufrufen, dass ihr im eigenen Leben nicht gleichgültig der Sünde gegenübersteht, sondern dass ihr ihr entschlossen entgegentretet. Ich möchte euch auch aufrufen, dass ihr anderen die Freiheit gebt, euch anzusprechen, wenn jemand denkt, dass ihr euch auf dem falschen Weg befindet. Das widerspricht etwas dem Individualismus unserer Zeit. Gemeinde ist kein Ort für Individualisten, sondern ein Ort, wo Menschen zusammenfinden, um Jesus Christus versammelt werden. Und entsprechend müssen wir uns gegenseitig die Freiheit geben, solche Dinge auch anzusprechen. Und dabei nicht auf eine Hexenjagd zu gehen oder und also von der einen Seite und nicht erschrocken uns abzuwenden oder beleidigt zu sein, sondern dass wir offen darüber umgehen, damit umgehen, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle Leitung brauchen. Das gilt für mich genauso wie für jeden Einzelnen hier. Und zu diesem Mut möchte ich euch auffordern. Lasst uns dazu beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, auch wenn es nicht immer einfach zu verstehen ist. Wir danken dir auch für diesen Abschnitt, auch wenn er heutzutage schwer umzusetzen ist und vielleicht für uns auch schwer zu fassen ist. Wir bitten dich, gib uns Weisheit, zu wissen, wie wir damit umgehen. Gib uns aber auch den Mut, der Sünde im eigenen Leben nicht gleichgültig gegenüberzustehen. Gib uns aber auch als Gemeinde den Mut, auf den Einzelnen zuzugehen, damit er sich nicht in Gefahr begibt. Wir bitten dich, schenk uns eine Leidenschaft für die Reinheit der Gemeinde und schenk uns eine Leidenschaft für das Wohl des Einzelnen, damit jeder Einzelne hier nach deinem Willen lebt. In Jesu Namen. Amen.